Hallo und herzlich willkommen zur EDUKA-Podcast-Serie Digitalisierung in der Bildung. Mein Name ist Benjamin Volland. In dieser Serie greifen wir wichtige Ergebnisse aus unserem Bericht Digitalisierung der Bildung auf und wir deuten aus, was sie für das Leben, Lehren und Lernen an den Schulen in der Schweiz bedeuten. Und heute schauen wir uns dazu einen der zentralen Treiber an, der das Thema Digitalisierung für das Bildungssystem so virulent macht. Und das ist die mehr oder minder berechtigte Befürchtung, dass die Digitalisierung einen erheblichen Teil der Arbeitsplätze, so wie wir sie heute kennen, vernichten wird. Dass insbesondere künstliche Intelligenz den Bedarf nach menschlicher Arbeitskraft immer weiter schwinden lassen wird und dass dies schlimmstenfalls zur Entstehung einer neuen Klasse von Menschen führt. Einer nutzlosen Klasse, wie es der Historiker Yuval Harari einmal formuliert hat. Er spricht von, und ich zitiere, Menschen ohne jeden wirtschaftlichen, politischen, selbst ohne künstlerischen Wert, die letztlich nichts zum Wohlstand, zur Macht oder zum Ruhm der Gesellschaft beitragen können, in der sie leben. Und heute soll es daher um die Frage gehen, was wir bislang über die Auswirkungen der Digitalisierung auf den Arbeitsmarkt sagen können, was sich allenfalls aus früheren Automatisierungswellen ableiten lässt und natürlich welche Konsequenzen sich daraus für das Bildungssystem, für die Schule ergeben.
EDUKA, agent novateur.
Im Jahr 2013 veröffentlichen die beiden britischen Volkswirte Carl Fry und Michael Osborne eine Studie, die bis heute für ziemliche Aufregung sorgt. In dieser Studie schätzen sie, auf Basis einer Befragung von Expertinnen und Experten im Bereich künstliche Intelligenz, die Wahrscheinlichkeit einer Automatisierung existierender Berufe bis ins Jahr 2033. Beispielsweise liegt die Wahrscheinlichkeit, dass Lkw- oder Busfahrer ihre Arbeit verlieren, bei 67%. Für Buchhalter und Auditoren beträgt sie 94% und für Volkswirte immerhin noch 43%. Überspitzt formuliert heißt das, die beiden Verfasser gehen eigentlich davon aus, dass einer von ihnen bis 2033 seinen Job an einem Computer verloren haben wird. Sicher sind dagegen übrigens Arbeitsplätze von Sozialarbeitern, von Lehrpersonen oder von Mitarbeitenden der Bildungsverwaltung. Das sind alles Berufe mit einer Automatisierungswahrscheinlichkeit von weniger als 0,5%. Nochmal Glück gehabt. Insgesamt kommen Fry und Osborne zu einem erschreckenden Ergebnis. Fast die Hälfte aller Arbeitnehmenden in den USA übt Berufe aus, die bis 2033 stark gefährdet sind. Und für die Schweiz sieht es nicht anders aus. Und weil das eben erhebliche Verluste sind, haben diese Ergebnisse natürlich so ein kleines Erdbeben ausgelöst und werden unglaublich weit rezipiert. Die Studie wurde bereits über 10.000 Mal zitiert, mit dem heutigen Podcast dann 10.001 Mal. Es gibt aber eine Reihe von Indizien, die darauf hindeuten, dass die Ergebnisse vielleicht etwas gar dramatisch ausgefallen sind. Das erste Indiz ist rein empirisch. Wir befinden uns in der Zwischenzeit auf halbem Weg zur Zielmarke 2033 und wir sehen, auch in Berufen, für die Automatisierungswahrscheinlichkeiten von über 99% vorausgesagt wurden, zum Beispiel unter Telefonverkäufern, haben sich, wie viele hier aus eigener, leidvoller Erfahrung wissen dürften, Maschinen bis anhin noch nicht durchgesetzt. Das zweite Indiz ist, dass sie, indem sie ihre Analyse auf Ebene der einzelnen Berufe ansetzen, Fry und Osborne implizit davon ausgehen, dass alle Menschen mit derselben Berufsbezeichnung letztlich das Gleiche tun und dass es keine oder kaum Varianz in der Automatisierbarkeit von Aufgaben innerhalb eines Berufes oder innerhalb einer Berufsgruppe gibt. Das heißt, alle Volkswirte statistische Analysen erstellen oder mathematische Modelle bauen und eben auch nur das tun. Aber in Wirklichkeit erledigen Menschen, die einem Beruf mit der Bezeichnung Volkswirt nachgehen, eben eine relativ breite Palette an Tätigkeiten. Zum Beispiel unterrichten sie an Universitäten, sie beraten Politik und Verwaltung oder sie machen Podcasts. Und nicht jede dieser Aufgaben ist ähnlich gut automatisierbar und nicht jeder Volkswirt macht jede dieser Aufgaben. Ob also ein konkreter Arbeitsplatz automatisierbar ist, hängt sehr von der Art und Zusammensetzung der Aufgaben ab, die dieser spezifische Arbeitsplatz erfordert. Und dabei ist es eigentlich egal, wie man ihn letztlich bezeichnet. Und neuere Studien zeigen, dass wenn man diese Unterschiede in der Aufgabenstruktur berücksichtigt, dann fällt der Anteil an Arbeitsplätzen, die einem hohen Automatisierungsrisiko ausgesetzt sind, auf 9% für die USA und 14% für die OECD. Das sind immer noch viele Arbeitsplätze, für die gesamte OECD etwa 33 Millionen. Aber es sind auch viel weniger als die Hälfte. Der dritte und vielleicht wichtigste Punkt hat mit der Natur kapitalistischer Innovationsprozesse zu tun. Wie der Volkswirtschaftler Josef Schumpeter sehr schön beschrieben hat, sind das Prozesse, die Dinge kaputt machen. Produkte, Produktionsprozesse, Arbeitsplätze. Das ist der nicht so schöne Teil. Aber sie tun das, indem sie neue Dinge schaffen. Eben neue Produkte, neue Produktionsprozesse und in der Regel eben auch neue Arbeitsplätze. Schumpeter spricht hier vom Prozess der schöpferischen Zerstörung. Und die Arbeit von Fry und Osborne konzentriert sich eben sehr auf den Zerstörungsteil dieses Prozesses und übergeht den Teil mit der Schöpfung. Das ist nicht die Schuld der beiden Wissenschaftler, die machen das relativ explizit in ihrem Artikel. Aber in der Diskussion um dieses Ergebnis geht dieser Aspekt eben sehr häufig verloren. Ein Blick zurück zeigt uns eigentlich, dass ähnlich dramatische Befürchtungen im Hinblick auf die Wohlfahrtseffekte in der Vergangenheit eigentlich bei fast allen technisch getriebenen Automatisierungsprozessen geäußert wurden. Angefangen mit der Verbreitung des mechanischen Webstuhls zu Beginn des 19. Jahrhunderts und den Luditenaufständen in England oder mit dem Aufkommen der mechanisierten Landwirtschaft zu Beginn des 20. Jahrhunderts, der Verbreitung maschineller Montagefahren in den 50er und 60er Jahren oder dem Siegeszug des Geldautomaten in den 80er und 90er Jahren. Und aus heutiger Perspektive kann man feststellen, dass sich diese Befürchtungen, zumindest mittel- und langfristig, bislang nie bewahrheitet haben. Wir haben zum Beispiel immer noch Schalter angestellt in den Banken, auch wenn die ihre Zeit nur noch selten mit Auszahlungen verbringen, sondern eher mit Kundenberatung. Es ist in der Tat eine der faszinierendsten Feststellungen in der Wirtschaftsgeschichte, dass es nach mehr als 200 Jahren konstanter Ablösung menschlicher Arbeitskraft durch Maschinen und nichts anderes ist die Automatisierung, immer noch so viele Arbeitsplätze gibt. Dafür gibt es zwei zentrale Gründe. Zum einen unsere Habgier. Die führt dazu, dass wir als Menschen bereit sind, immer mehr und immer neuere Güter und Dienstleistungen zu konsumieren. Die durchschnittliche Arbeitende könnte heute den gleichen Lebensstandard wie 1950 erreichen, wenn sie Mitte April aufhören würde zu arbeiten. Und trotzdem macht das eigentlich niemand, weil es einfach so viele neue Dinge gibt, die das Leben so viel besser und angenehmer machen als 1950. Zum Beispiel in der Gesundheitsversorgung. Und das führt dazu, dass die Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen immer weiter wächst. Der zweite Grund ist, dass viele, aber zumindest bislang bei weitem nicht alle Produktionsschritte automatisierbar sind. Und weil das so ist, erhöhen Produktionsverbesserungen bei einer Art von Aufgabe fast zwangsläufig den wirtschaftlichen Wert der übrigen Aufgaben. Die bilden dann nämlich den Flaschenhals in der Produktion. Anders gesagt, wenn die Automatisierung einige Arbeitsschritte zuverlässiger, billiger oder schneller macht, erhöht dies den Wert der verbleibenden, nicht automatisierten, also menschlichen Arbeit im Produktionsprozess. Beides zusammen, Habgier und die Abhängigkeit jeder Kette von ihrem schwächsten Glied, führen dazu, dass zumindest bis heute technologische Veränderungen mittel- und langfristig meist einen positiven Nettoeffekt auf die Beschäftigungssituation gehabt haben. Ganz abgesehen davon, dass sie eben die Produktivität steigern und wir als Gesellschaft dadurch reicher werden. Ob diese, im Endeffekt historische Wahrheit, ihre Gültigkeit auch für die durch die Digitalisierung ausgelöste Automatisierung behalten wird, wissen wir nicht. Das ist primär der Tatsache geschuldet, dass diese Entwicklung eben erst angefangen hat. Allerdings zeigen die meisten wissenschaftlichen Untersuchungen, dass zumindest bis jetzt der Nettoeffekt der durch die Digitalisierung hervorgerufenen strukturellen Verschiebungen tendenziell positiv ist. Das heißt, dass zumindest bislang mehr Arbeitsplätze geschaffen als vernichtet wurden. Beispielsweise zeigen Benjamin Balzmeier und Martin Wörter in einem Artikel aus dem Jahr 2019, dass unter Firmen in der Schweiz pro 100.000 Franken, die in digitale Produktionstechnologien investiert werden, gut 1,5 neue Arbeitsplätze entstehen. Aber, und das ist ein großes Aber, die Arbeitsplätze, die durch digitale Technologien bedroht werden, und die Arbeitsplätze, die durch den Einsatz digitaler Technologien neu entstehen, unterscheiden sich erheblich. Algorithmen, Computer und Roboter verdrängen, zumindest bis jetzt, vor allem Berufe, die ein hohes Maß an Wiederholung, an Routine, an klaren Regeln, an repetitiven Mechanismen beinhalten. Das gilt für physische Arbeiten wie Hilfsarbeiten in der industriellen Produktion, aber zunehmend eben auch für kognitive Tätigkeiten, wie zum Beispiel für die Kontenführung in der Buchhaltung. Und das sind Berufe, die oft ein niedriges bis mittleres Qualifikationsniveau erfordern. Die Arbeitsplätze, die entstehen, erfordern in der Regel dagegen eher ein höheres Qualifikationsniveau. Es sind Stellen, die viel Unvorhergesehenes, wenig Routine mit sich bringen, die zusätzlich oft analytische, kommunikative, kreative, soziale oder problemlöseorientierte Fähigkeiten erfordern. Und das einfach, weil repetitive, regelgeleitete Tätigkeiten sich relativ leicht und schnell automatisieren lassen. Und das birgt einfach die Gefahr, dass die bereits beobachtbare Polarisierung des Arbeitsmarktes, also die Aufspaltung in gut bezahlte, interessante, befriedigende Arbeitsplätze auf der einen und schlecht bezahlte, unbefriedigende Arbeit auf der anderen Seite, sich weiter vertieft.
Educa, agent novateur.
Wir müssen davon ausgehen, dass menschliche Arbeitskraft in der Zukunft noch stärker als heute in Bereichen gefragt sein wird, die eben diese Fähigkeiten wie Kreativität, Analytik, Problemlösung, Kommunikation, Sozialkompetenzen und so weiter voraussetzen. Und entsprechend wird sich das Angebotsprofil an Arbeitsplätzen, aber auch das Anforderungsprofil von Berufen in diese Richtung verschieben. Und diese Veränderungen gehen natürlich nicht spurlos am Bildungssystem vorbei. Schon allein deshalb nicht, weil sie eben die Ansprüche ändern, die an Schulabgängerinnen, die an Schulabgänger bei der Arbeitssuche und natürlich an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Laufe ihres Arbeitslebens gestellt werden. Und das Bildungssystem reagiert ja auch. Zum Beispiel mit der Anpassung der Lehrpläne. Vom Lehrplan 21 und der Education Numérique bis zur Überarbeitung der Rahmenlehrpläne für die Berufsbildung. Die spannende Frage ist jetzt, ob es gelingen wird, Schülerinnen und Schüler ausreichend gut auszubilden, um es ihnen eben zu ermöglichen, selbstbestimmt ihren Platz in einer Gesellschaft, in einer Wirtschaft des 21. Jahrhunderts einzunehmen. Und die Antwort auf diese Frage fällt, weil sie eben so einen Aspekt der Kristallkugel beinhaltet, auch in der Wissenschaft, sehr unterschiedlich aus. Auf der einen Seite finden sich eben Positionen wie die des Historikers Yuval Harari, die davon ausgehen, dass wir uns zumindest auf lange Sicht diesmal wirklich überflüssig machen werden. Andere Autoren, zum Beispiel die des Bildungsberichts Schweiz, warnen zumindest davor, dass es durch Bildungsmaßnahmen nicht möglich sein wird, die Mehrheit der Bevölkerung auf ein Kompetenzlevel zu heben, das auf absehbare Zeit einen gewissen Schutz vor der Substituierung durch Computer gewähren wird. Auf der anderen Seite finden sich Stimmen wie die des US-amerikanischen Wirtschaftswissenschaftlers David Othe, der sagt, ja, die Transformation des Bildungswesens wird schwierig und sie wird teuer, aber wir haben ähnlich fundamentale Transformationen schon einmal gemeistert. Und wir sind dank der Automatisierung und dank unserer unglaublichen Produktivität reich. Wir können es uns heute viel einfacher leisten in unser Bildungssystem und unsere Kinder zu investieren, als zum Beispiel bei der Einführung der kostenlosen Primarschule im Jahr 1874. Welche dieser Positionen im Endeffekt recht behalten wird, wird auch das Ergebnis sein von Entscheidungen, die wir heute fällen. Um es zusammenzufassen. Die Digitalisierung hat dem seit 200 Jahren bestehenden Prozess der Ablösung menschlicher Arbeit durch Maschinen einen neuen Schwung und auch eine neue Tiefe gegeben. Sie ermöglicht es, Tätigkeiten, vor allem kognitiver Art, zu automatisieren, für die Menschen lange ein Monopol hatten. Es ist unwahrscheinlich, dass diese Prozesse menschliche Arbeit auf absehbare Zeit überflüssig machen werden. Aber sie verändern sicher die Anforderungen, die erfüllt sein müssen, um in einer Gesellschaft, um in einer Wirtschaft bestehen zu können, in der digitale Technologien einen immer wichtigeren Platz einnehmen. Und es Kindern und Jugendlichen, Schülerinnen und Schülern zu ermöglichen, diesen Anforderungen gerecht zu werden, ist sicherlich eine der großen Herausforderungen, die das Bildungssystem noch eine ganze Weile begleiten wird. Bislang, und das zeigt die Geschichte der Automatisierung, ist das System sehr erfolgreich mit ähnlichen Herausforderungen fertig geworden. Ob es diesmal anders ist, wird die Zukunft zeigen. Aber für mich ist es Anlass zur Hoffnung, mir klarzumachen, dass es in der Geschichte der Automatisierung eben jedes Mal so war, dass es dieses Mal anders ist. Anlass zur Hoffnung geben auch die künftigen Episoden unserer Podcast-Serie, wo wir unter anderem der Frage nachgehen, was wir eigentlich über die gesundheitlichen Konsequenzen der Nutzung digitaler Medien wissen und versuchen abzuschätzen, wo die Schweiz im internationalen Vergleich steht, wenn es um die Digitalisierung in der Bildung geht. Bis dahin, danke fürs Zuhören.
Educa, agent novateur.